Herzlich willkommen zum Wein- und Weltfrieden-Podcast, von dem selbst Putin noch was lernen kann. Ich bin Matthias Schuh und betreibe mit meinem Team 5 Hektar naturnahen Weinbau in den steilsten Weinbergen an der Elbe zwischen Meißen und Dresden. Und jetzt viel Spaß mit Silvio und Lars.
Heute starten mit dem Halli, Hallo, Hallöle, wo auch immer das herkommt. Silvio.
Hallo? Hallo?
Nee, so nicht.
Doch? Nee. Hallo?
Aber man muss doch sagen,
nein, ein bisschen
Halli, Hallo, Hallöle und dann voller Energie und dann nicht so, Hallo?
Ich wollte dich ein bisschen foppen. Verwundern.
Ja. Also ist dir gelungen?
Weil eigentlich bin ich heute lustig Zuhörer, drauf.
Also
eigentlich
bin ich wirklich sind sie noch dran?
Sehr, haben nicht direkt sehr gut gelaunt.
Die Folge gelöscht.
Wir dürfen, ich glaube, jetzt fangen sie langsam an zu löschen, weil unser Frohsinn dann wahrscheinlich ein bisschen zu übermütig mit uns ist. Oder uns,
ich glaube, man darf an der Stelle auch Frohsinn mit Schwachsinn nicht verwechseln. Aber das sei nur am Rande erwähnt. Heute dreht sich unser Gespräch, unsere Plauderei, da belassen wir es bei Plauderei. Um den Rosé ist ein Wunschthema von dir, also warum auch immer du das wolltest. Was passt sicherlich gut in die Zeit, denn es beginnt ja jetzt auch in Deutschland und sogar hier in Hamburg so ein gewisser Basissommer. Und da wird der Rosé natürlich rausgeholt.
Temperaturen
ja, es gibt ja den einen oder anderen, der dem Rosé eine ganz grundlegende Existenzberechtigung abspricht.
Ich glaube, dazu gehörst du auch, oder?
Ja.
Also bist du der eine, viele andere sind die anderen. In der Tat ist naja, Rosé. Also ich muss,
an der Stelle, also ich finde, das ist so, beim Rosé ist es so, das ist ein, ist kein Wein, das ist ein Getränk. Also der hat seine Berechtigung. Also ich habe das, ich war dem Rosé immer sehr, sehr kritisch gegenüber und dann mein erster langer Aufenthalt mit meiner Frau in der Provence. So, das war, haben wir uns gerade kennengelernt, das war ein großer Liebesurlaub. Da konnte ich mich mit dem Rosé dann anfreunden, einfach weil ich den ganzen Tag so glücklich und zufrieden war, dass auch der Rosé meinen Frohsinn nicht trüben konnte. Und das, da ich finde, in der Provence ist er tatsächlich wahnsinnig leicht und tut mir eben nicht weh. Und jetzt kommst du.
Ich glaube, dass die Rosé-Kritiker wie du in dem Fall, die Ewiggestrigen sind. In Sachen Rosé, Wein oder
schwere Geschütze, lieber Hörer. Na, jetzt wird hier,
und sie dass merken. Sich der auf dem Rosé-Markt, in der Rosé-Weinproduktion, und ich möchte da zu 100% nur von den 2% Qualitätswein, also hochwertigen Weinen sprechen, die in der Weinwelt produziert werden, dass sich da ganz, ganz viel getan hat. Also früher, vielleicht vor 20, 30 Jahren, hat man zumeist Rosé-Wein aus dem Wein gemacht, wo es so um Rotwein nicht gereicht hat. Den hat man meistens mit einer möglichst kalten Trinkempfehlung vermittelt. Aber Rosé-Wein ist
irgendwas um die 0 Grad, oder was?
Ja, genau. Damit man nicht schmeckt, was man schmeckt. Dann wird man schmecken, was man schmeckt. Wird man schmecken, was überhaupt nicht schmeckt, wie ich immer so gern sage. Ja, ähnlich bei Coca-Cola. Auch das hat man schon mal erwähnt. Oder das hat
ja.
Man,
je kälter, desto
besser. Bei 2 Grad. Ja. Damit du den ganzen Zucker nicht rausschmeckst. Aber auf dieser Rosé-Ebene hat sich so unglaublich viel getan. Und für mich ist Rosé eine absolute Alltagswaffe. Also A, kann man Rosé immer trinken. Man kann Rosé aus verschiedensten Gläsern trinken, bei verschiedensten Temperaturen, zu verschiedensten Speisen. Und es gibt so unglaublich viele Speisen, die eigentlich nur von einem Rosé begleitet werden können. Wie zum Beispiel gegrilltes Putensteak. Also frisch vom Grill draußen, schön mit Kräutern.
Wenn man mal erkältet ist und ein bisschen Antibiotika braucht, kann man auch Pute essen, das stimmt. Und dann meinst du jetzt die Bio-Pute.
Ja, ich meine natürlich die Bio-Pute. Oder verschiedene richtig herzhaft gewürzte Fischsachen. Oder. Also Meeresfrüchte rauf und runter. Selbst ein kräftiges Steak kann perfekt mit einem Roséwein begleitet werden, wo es ein ganz angenehm, devoter, trotzdem potenter Begleiter ist. Ich glaube, in dem Thema Roséwein steckt viel, viel mehr, als du erahnen möchtest. Und ich glaube, du hast einfach nicht die richtigen probiert. Also ich habe jetzt so unter anderem von Margarethenhof,
also du bist, liegst ja nicht falsch,
Reserve probieren dürfen, der richtig knochentrocken ist und der so richtig, also richtig, richtig schroff und hart und ein richtiger Charakterwein letztlich ist. Und ja, ich glaube, dir fehlt dieses Aha-Erlebnis, wo du sagst, aha, auch das kann Rosé, auch das kann Rosé sein. Ein erster Schritt bei dir ist ja Rosé Champagner. Also weil du ja dem Schaumwein sehr aufgeschlossen gegenüber bist, bist du ja auch nicht verschlossen dem Rosé Champagner gegenüber, oder?
Aber das ist jetzt was, das ist doch, also erst recht. Also weil
echt?
Ja, also beim, also für den Wein kann ich mich bisweilen hin und wieder auch begeistern. Ich, ohne jetzt werben zu wollen, ich habe tatsächlich mit viel Freude mal getrunken bei unseren Dreharbeiten damals, eins, Sie mögen sich erinnern, der rosa Schuh von Matthias Schuh. Der hat zumindest, hat er mir nicht wehgetan. Und aber ich finde, dass das schon da, jetzt ist das bestimmt total mies, was ich alles sage, aber das ist für mich dieses klassische, sag ich mal, bist halt irgendwie in dem Hotel und so, wenn die die Leute, die Scheiße, wie drückt man denn das jetzt politisch korrekt aus?
Keine Ahnung, ich
versuche. Da kommt jetzt so eine, die Champagnerflasche ist dann meistens genau weiß, so ne, irgendwie und so mit Gold und dann und der Inhalt ist Rosé. Und dann, das trinken Menschen, die selber mit viel Gold behängt sind und auch viel Rot im Gesicht haben und meist weiblich sind. Und die mögen das, weil er eben einfach nicht wehtut. Weil er,
was
wenn daran ich jetzt auch kurz was auch sagen darf, so vom Kosten her, wenn ich habe ein, zwei, drei Mal irgendwie probiert, ich mag halt eher den Champagner, der doch sehr ausdrucksstark ist und nicht so dieses, der muss nicht gefällig sein. Und ich finde, was den Rosé-Champagner aus, also ich habe das aber auch nur, ich meine, Emoyer oder irgendwie sowas getrunken, da war schon wahnsinnig gefällig.
Kann ich wirklich nur sagen, du hast die falschen Freunde.
Nee, habe ich nicht. Also die teilen ja meine Meinung.
Dir mal abgesehen.
Freunde. Es sei denn, wir müssen jetzt, oder du beendest jetzt unsere Freundschaft. Das kann natürlich auch passieren. Aber
also, nein, überhaupt nicht. Also
am jetzt, Rosé, Silvio, am Rosé darf es nicht scheitern.
Nein, sollte es wirklich nicht. Also ein der witzigsten Rosés oder der mich überraschendsten Rosés habe ich vor kurzem probiert. Fleur de Miraval.
Nee.
Ein reines Prestige-Objekt, was aber witzigerweise
wobei ich sagen muss, dass der Miraval tatsächlich ist. Der für mich, und da bin ich wahrscheinlich gar nicht alleine mit, den Rosé so irgendwie wieder aufs Tableau gebracht hat. Also als es noch, wie hießen sie, Brangelina? Als sie das mit viel Energie und Engagement PR-wirksam protegiert haben.
Aber inzwischen von denen macht es ja
noch da raus,
weiter.
Ne?
Nö, Brad Pitt ist meines Wissens noch mit dabei. Ah. Und ein sehr lieber Freund von mir hat mir den... ist nicht ein sehr lieber Freund, das wäre dann eher von deiner, willst du deine Sparte.
Kleiner Funfact, entschuldige bitte, ich bin neulich auf der Autobahn gefahren, ich habe irgendwo in Sachsen-Anhalt oder sowas. Und ja, da war ein Grillhaus beworben mit Brad Pitt. Das fand ich schon stark. Ja, also Chapeau. Aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
Brad Pitt. Aber kleiner Funfact am Rande, weil es vielleicht nicht jeder kennt. Wie heißt diese Thüringer Bratwurstbude, wo ich es noch nie hingeschafft habe, die irgendwo in der Nähe von Erfurt direkt an der Autobahn sein soll und wo so dieser absolute...
Das muss man doch wissen.
Weißt du, welche ich meine? Die hast du mir empfohlen, genau, während unserer Dreharbeiten und ich habe es leider noch nie dahin geschafft.
Also
und vielleicht für unsere Zuhörer, wie heißt die Bude?
Also an der A4, das war einstmals direkt an der Autobahn. Die haben wirklich angefangen direkt nach der Wende, als dann quasi die A4 genutzt wurde, so dieser Austausch zwischen Ost und West. Und dann hat er sich da hingestellt und wirklich so einen Holzkohlegrill und hat dann eben Bratwurst verkauft. Und das Ding ist dann halt immer größer geworden, immer größer und war dann in der Fahrtrichtung von Erfurt nach Dresden. Und die mussten aber leider der Autobahnverbreiterung und Erneuerung weichen und sind in Magdala auf der anderen, also müssen ein bisschen runter, so 300 Meter von der Autobahn runter und es ist der Imbiss Hase mit Doppel-A. Okay. Und die verkaufen auf so ist auch so ein Fleischer im Prinzip mit drin und da gibt's so diese klassischen diese kulinarischen Ost Koryphäen wie ihr Soljanka und Spirelli mit, wie heißt das, Wurstgulasch und so ein Kram. Mhm. Aber eben auch die tatsächlich für mich, und da bin ich wirklich gar nicht allein mit, beste Bratwurst auf dem Planeten an der Autobahn.
Steht bei mir ganz oben auf der Wunschliste.
Musst du machen.
Eigentlich auch, obwohl es jetzt mehr oder weniger Oosterlameng passiert ist, passt es wirklich zum Thema, weil Bratwurst, da kannst du genauso Müll essen oder kannst eben auch etwas Besonderes oder geschmacklich Besonderes essen. Das passt ja wieder zum Thema.
Rosé. Also wir haben damals ja gedreht, da war das in Schorba noch auf der anderen Seite. Da sind Leute aus dem Italienurlaub extra 500 Kilometer Umweg, nur um da an der A4 doch Würste zu kaufen. Die haben dann irgendwie 30 Würste mitgenommen, die dann, das war absurd. Ja. So, genug davon jetzt. Weiter.
Und letztlich Rosé. Ist es ja genauso beim Rosé.
Rosé passt auch super zur Bratwurst, oder?
Hey. Ja. Ja, passt wirklich. Also ich wüsste nicht, welchen Wein man sonst zur Bratwurst trinken sollte, wenn ich ein Rosé. Und daher für mich die Alltagswaffe.
Ja, gut, und dann lass uns doch mal eben das Thema Hase anrufen und den ein bisschen
Rosé. Tasting machen. Rosé und Weintasting. Ja, und jedenfalls ein lieber Freund hat mir vor kurzem eben diesen Fleur de Miraval, den RA1 und die RA2, also zwei verschiedene Editionen, zum Probieren gegeben. Und ich war durchaus interessiert. Also wahrscheinlich, weil eben ein gewisser Name dahinter steckt. Also das ist ja mehr oder weniger ein Dreier-Vierer-Konzept, was dort gelebt wird. Ursprünglich von der Familie Perrin, die im Rhonetal etabliert ist, unter anderem Châteauboux-Castel betreibt und dort federführend für die Weinproduktion sind. Ob das jetzt zu teuer oder nicht zu teuer ist, ist halt eine Idee dahinter. Und der Wein selber, die Geschichte, ist mehr als interessant. Ich weiß nicht, ob ich persönlich privat dafür den Betrag, was schätzt du, was der Fleur de Miraval kostet, der Champagner?
Ich bin jetzt einfach gelogen, keine Ahnung, 60 Euro.
Bist ja immer so schön. Dafür kriegst du ein Sechstel, also 0,1 ungefähr. Ich glaube, 350 Euro kosten die.
Hoppala.
Zumindest, wenn du sie live kaufst oder jahrgangsaktuell oder eben je nach Edition direkt kaufst, der Preis wird sich wahrscheinlich noch ein wenig entwickeln, weil es halt immer wieder neue Editionen gibt. Der Champagner ist durchaus ansprechend. Ein kleiner Funfact, wenn man ein Weihnachtsgeschenk für die Liebste sucht, dann irgendwie, du bist umgefallen.
Mir ist leider mein Rechercheinstrument runtergefallen, das Telefon heißt. Ich habe das jetzt gerade mal nachgeschlagen. Ich bin ein bisschen geschockt.
Ja, also es gibt 50 6-Liter Flaschen, weil du ja auch ein Großflaschenfreund bist.
Das auf jeden Fall.
Alle signiert von Brad Pitt. Und wenn du für deine Frau
irgendwie
noch ein schönes Geburtstag hast.
Entschuldigung.
Also weil das Geschenk
ich suchst, finde, das
glaubt, also bei 6.500. Also daher.
Darf ich sagen, Silber, ich bin wahnsinnig stolz. Also wir sind einer der ganz wenigen Podcasts, die wirklich geschafft haben, ein Rosé, also mit Brad Pitt, aber also diese Verknüpfung mit der Bratwurst, ja, das finde ich, ist schon stark. Wie wir Bratwurst und Hollywood zusammengekriegt haben, bin ich beeindruckt.
Na, letztlich schreibt die Geschichte ja das Leben und nicht wir. Und wir greifen das nur auf und verbinden und leben uns ja bei der Profession dann irgendwo. Aber was ist Rosé, lieber Lars?
Du hast vorhin relativ einfach erklärt, ein Rotwein, der es nicht zum Rotwein geschafft hat und deshalb auf weiße Art verkeltert wird.
Sozusagen, genau. Also man nimmt
Wobei rote es gibt Trauben doch welche, die kippen auch Weißwein und Rotwein ineinander, oder?
Möchtest du jetzt erzählen oder darf ich mal ausführen?
Rauer Ton, liebe Zuhörer.
Wir fallen uns den gesamten Podcast jetzt schon gegenseitig ins Wort und einer versucht irgendwie wortstärker zu sein als der andere. Es ist nie unterhaltsam.
Da würde ja nur ich reden. Zuhörer.
Das versuchst
du
ja.
Hast du kurz überlegt. Ne? Aber gerne, liebe Hörer, wir Rosé, lauschen jetzt den Ausführungen, den sachkundigen Ausführungen von Professor Dr. Nietzsche in Sachen, wie kriege ich Rosé vom Hang in die Flasche und dann in mein Glas. Und bitte.
Ich wollte jetzt gerade darum bitten, das mit so einer kleinen Sendung mit der Mausmusik zu untermalen, aber da fiel mir ein, dass wir böse Zuschriften bekommen haben.
Oh.
Weil wir den Klavierspieler gelobt haben in unserer Jubiläumsausgabe und den Saxophonisten vergessen haben, der jetzt mittlerweile mit wunden Lippen 40 Folgen lang uns musikalisch untermalt und hiermit ein kräftiges, wie sagt man so schön, ein kräftiges Shoutout an den Saxophonisten.
Ich klatsche ein bisschen in den Hintergrund.
Julius, ganz kurz die Musik ändern und die Sendung mit der Mausmusik als kleine Untermalung für meine Ausführungen darbieten. Also Rosé.
Und bitte.
Rosé sollte immer mit Spaß getrunken werden, kann aber eben auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit getrunken werden, weil oftmals ein gewisses Fundament in diesem Roséwein integriert ist, wenn man rote Trauben nimmt. Diese roten Trauben, wenn man die mal aufschneidet, also man kann sich ja einfach im Supermarkt rote Trauben kaufen und sich das Traubenfleisch betrachtet, beziehungsweise die eben händisch oder mit irgendeinem Hilfsmittel auspresst, bekommt man weißen Traubensaft. Daher gibt es den Blanc de Noir, den du wahrscheinlich auch schon mal getrunken und gehört hast. Also sozusagen ein weißer Wein von roten Trauben. Wird dann direkt gepresst. Wenn man jetzt sich die Zeit nimmt und Most und die Schale, in der die Farbpigmente integriert sind, zumindest bei 98% aller roten Traubensorten, ein wenig miteinander reagieren lässt, ähnlich wie bei der Rotweinproduktion, dann lösen sich die Farbpigmente langsam heraus und ich bekomme einen leicht rotfarbenen, so genannt einen Roséwein da heraus. Und das ist im Groben und Ganzen das Grundfundament der Roséweinproduktion. Normalerweise beim Rotwein reagieren Most und Maische, also Traubenschale, so um die 1, 2, 3 Wochen miteinander. Beim Roséwein sind das manchmal 2 Stunden, manchmal 4 Stunden, manchmal eben auch 2 Tage, bis sich die Farbextraktion und somit dann eben auch die Säureextraktion aus den Schalen herausgelöst hat. Deswegen sind Roséweine, weil sie eben aufgrund der geringen Maischestandzeit oftmals weniger Säure haben, oftmals sehr geschmeidig, sehr sanft, sehr weich. Was heutzutage, da viele Weintrinker ein wenig wissender und eben auch struktursuchender sind, oftmals bemängeln und bedauern.
So, jetzt das an ist der so Stelle, im
Großen und Ganzen.
Bitte ganz kurz.
Luft holen.
Klatschen. Ja, hervorragend ausgeführt. Hätte ich nicht besser machen können. Jetzt sollten wir vielleicht noch aus Rechtsgründen mit der Mausmusik aufhören. Nicht, dass da noch Klagen kommen. Und mit der Klavier- und Saxophonmusik weitermachen. Ja, und bitte. Mhm. Sie können sprechen, Herr Nietzsche. Aber der Vortrag bislang war noch gut.
Oh, dankeschön. Ich wünschte, ich könnte es mit einer kleinen PowerPoint untermalen, aber dann würden wir wahrscheinlich zu technisch werden.
Absolut.
Das ist das eine der Roséweinproduktionen. Das andere wäre eben, dass man, und auch das kann man zu Hause mal probieren, dazu möchte ich animieren, einfach aus Gründen des Weinverständnisses oder eben dem Amüsement, dass man einen Rotwein nimmt und einen Weißwein und beide miteinander küvitiert, also beide ineinander kippt und versucht, sich selber einen Roséwein zu produzieren. Das ist seit 2009 erlaubt in der EU. Vorher war es weltweit erlaubt, dass man eben auch so Roséweine produziert. Schaumweine durften auch vorher schon produziert werden oder verschiedene Weinspezialitäten, also Roséweinspezialitäten wie Schieler, Badisch Rotgold und so weiter. Also einfach mal fern dessen, dass es natürlich ein eiskalt den Rücken runterläuft, wenn man sagt, ich vermische meine Weine selber, sich selber den Spaß machen und von mir aus 9 Dezi Weißwein in ein Gefäß schütten und 10 Dezi Rotwein da rein. Und schon beim langsamen Einschenken, abgesehen davon, dass es ein schönes Farbspiel ist, sieht man, wie wenig Rotwein man braucht, das vermischt und dann einfach probieren. Also dieses Happening einfach dabei machen. Ich möchte nicht zum Wein punchen oder Wein vermischen animieren, sondern einfach, um dann nochmal ein anderes Verständnis für Wein und eben auch für kivitierte Weine zu erzeugen.
Aber es bleibt ein Rosé.
Und das ist jetzt für dich negativ?
Nö, ach, das kann ich so nicht sagen. Aber jetzt habe ich die ganz große, das ganz große Plädoyer für den Rosé habe ich bislang noch nicht gehört. Außer kann man mal probieren und kann man so machen. Was ist denn dein Grund und was macht denn für dich Rosé so groß, wie es den Eindruck hat?
Anscheinend. Dass du zwei Seelen in einer Körper hast, die Zwittrigkeit dabei. Also du hast oftmals die Aromatik eines Rotweins und die Struktur eines Weißweins. Es kann kein Weißwein, es kann selten Weißwein, selten Rotwein bespielen. Du hast in dem Sinne eine Alltagswaffe, die du immer einsetzen kannst. Also die du, es gibt ja Situationen, wo man nicht weiß, heute Rot, heute Weißwein. Es gibt natürlich diese Fruchtbomben, die viele, die glauben, sich zu viel und intensiv mit Wein beschäftigen zu wollen, müssen oder über den Dingen zu stehen und die Roséweine dann als lapprig, oberflächlich oder viel zu geschmeidig oder als Muttiwein, als Frauenwein, als Dosenöffner oder was auch immer bezeichnen. Ist nicht unsere, ne? Natürlich, ja, also ich lese hier eine Liste reines runter.
Zitat, ne?
bezeichnen. Aber auch diese Weine haben, wenn sie sauber und gut produziert sind, eine Daseinsberechtigung. Es gibt so manches Sommerfest, so manchen Tag an der Elbe, wo man dort am Strand sitzt und einfach nur einen appetitlichen Wein trinken möchte. Und da kann Rosé etwas, was eben Weißwein, was Rotwein nicht kann, der eben keinen großen Anspruch an die Glasform hegt, der keinen großen Anspruch an die Temperatur, an die Situation, an das Runterbeten verschiedener Aromen trägt, der einfach Weinlust, so wie man es einfach aus der Werbung kennt, leben kann. Das kann ein gut produzierter Rosé. Und das, gut, das ist Lebensfreude,
auf,
das ist Weinfreude.
Dann wünsche ich mir von dir eine Kiste mit 6 verschiedenen Rosés, wo du sagst, die sind's wert, tatsächlich die Reise nach Hamburg anzugehen und von Lars getrunken zu werden.
Kriegst du gerne. Das Wichtige ist, glaube ich, dabei, wie allgemein in der Weinwelt, dass man eben auch bewusst ist, dass man einen wertigen Wein hat. Also diesen Wein nicht für 3,20 Euro, was du ja ohnehin nicht kaufst, also da möchte ich kein falsches Licht auf dich werfen, für 3,20 Euro kosten kann, nur weil es eben ein vermeintlich leckerer Wein ist, sondern dass eben ein sehr guter Rosé auch gerne 10, 15, 20 Euro kosten kann, darf und sollte, weil er eben mit einem ähnlichen Aufwand einen ähnlich wertigen Traubenmaterial wie gute und potente Rotweine produziert wurden.
Lass uns doch mal die Rubrik heute, ich packe meinen Koffer, umwandeln in im Schnelldurchlauf, sagen wir mal 3 oder wenn du hinkriegst 6 Rosés, die man getrunken haben muss.
Ein Rosé ist für mich nach wie vor, weil eine gute Grundqualität gegeben ist, der viel zu teuer ist, aber immer noch anständig ist, Domaine Ott. Dir bekannt? Ist so einer, der letztlich die Lanze für den provenzalischen Rosé in Europa gebrochen hat und deswegen einfach aus der Anerkennung heraus dem eine gewisse Anerkennung sozusagen gezollt. Zum anderen ist es für mich Roy Valentin aus dem Bordeaux, ein Rosé, der zeigt, dass man auch in Bordeaux richtig potente, massive, intensive, stoffige Rosés produzieren kann. Einer der für mich außergewöhnlichsten Rosés ist einer, der im Seigneur-Verfahren, also im sogenannten Ausblutverfahren, produziert wurde. Ich glaube, nur und ausschließlich im Jahr 1997. Ich habe den damals in der Wertigkeit noch nicht schätzen können, als ich ihn zuhauf verkauft habe, ist von Laurent Ponceau aus dem Maurice Saint-Denis, ein 97er Rosé. Eine Flasche müsste ich noch haben, der ist gigantisch. Leider kostete der damals, ich glaube, um die 20 Mark, später 20 Euro, mittlerweile 200 Euro. Ein totaler, okay, Ausnahmewein. Ein weiterer, um in Deutschland zu bleiben, wäre ein Rosé aus dem Hause Rebholz, der sehr außergewöhnlich ist, in Österreich von Strohmeier, der Lüserot, der im biodynamischen, nicht geschwefelten, philosophischen Ansatz produziert wurde. Und um uns beide letztlich in der Gänze zu verbinden, ich habe leider nicht mitgezählt, ein Rosé aus dem Hause Pascal Agrapa als Champagner. Müssten eigentlich 6 sein, oder?
Jetzt so, das waren 6. Okay. Also beim letzteren fange ich an. Also dann würde ich, wenn die Kiste mich erreicht, würde ich damit anfangen, weil ich die größte grundpositive Haltung habe. Und dann mich weiterkämpfen. Wird ein harter Tag.
Glaube ich nicht. Ich glaube, du wirst komplett umdenken und wirst dein Bewusstsein um den Rosé nochmal ganz neu aufstellen. Aber da ist es eben auch, dass man sich komplett resetten muss, dem öffnen muss und einfach versuchen muss, eben das zu akzeptieren, dass man eine andere Weinwelt dort letztlich hat und sich darauf einlassen kann, darf und sollte. Aber man muss eben auch, man muss gerne mal einen Euro für ausgeben.
Also daran soll es nicht schaden, an einer grundlegenden Neugier hängt es ja bei mir auch nicht. Also ich konstatiere jetzt erstmal nach deinem wirklich ausgiebigen Werben, werde ich mich jetzt damit mal befassen. Ich finde, das passt ja auch zum Wetter. Und was ich gut finde, habe ich auch oft schon, bin ja ein großer Krustentier-Fan. Und da gab es schon des Öfteren auf vielen Karten und Menüs immer wieder ein Rosé, wo ich dann mich irgendwie für was anderes entschieden habe, wie auch immer. Und ich glaube, dass das könnte ich mir als Match vorstellen.
Wir sind wahrscheinlich zu selten gemeinsam unterwegs.
Ja, in den letzten 2 Jahren war das ja auch alles ein bisschen kompliziert. Silvia, wir müssen da müssen wir ran an das Thema. Mhm. Aber das kriegen wir hin. Was haben wir denn, rubrikstechnisch, heute haben wir jetzt eine ganze Kiste Wein gepackt. Wir haben das Theken müssen, würde ich sagen, mit einem ausgiebigen Ausflug in die Produktionsweise von Rosé abhaken. Und
Dann lass mich das komplettieren. Oh. Und aus gegebenen Anlass, entschuldige.
Nee, das bist du mir ins Wort gefallen, jetzt bin ich beleidigt. Sprich du doch.
Dann lass mich das Thekenwissen komplettieren und einfach die verschiedenen Produktionsformen von Rosé einfach nochmal aufgreifen. Also es gibt auf der einen Seite die Direktpressung, dass der Wein von Haus aus so viel Farbe hat, also die Traube so viel Farbe hat, dass ein Roséwein entsteht. Es gibt die kurze Maischestandzeit, die ich erwähnt habe. Es gibt das sogenannte Ausbluten, das Signet-Verfahren, also dass ich Trauben aufeinander schichte und das, was unten abtropft, der etwas einfachere Wein eines großen Weins, der aber trotzdem in seiner Geschmackswiege sehr viel Größe hat, aber eine gewisse Leichtigkeit. Es gibt das Aufhellen von Rotwein, also dass ich da anfange sozusagen zu mischen und dunklen Rotwein nehme, Weißwein hinzufüge und den Rotwein damit also leicht farbener gestalte. Es gibt das Mischen von Rotwein und Weißwein im klassischen Sinne und die Blonde Noirs, die ich auch erwähnt habe, die ja rein weinrechtlich zwar weiß aussehen, aber weinrechtlich in die Roséweinrichtung fallen. Jetzt darfst du mit deinem Podcast anfangen. Podcast-Empfehlung.
Also wir sind ja immer sehr ernst mit unseren Empfehlungen. Ich würde, ich weiß nicht, kennst du den, ist so ein Comedian, so ein, im Prinzip der deutsche Flachwitz-Weltmeister, Markus Krebs heißt der, sagt er das was? Das ist so ein Ruhrpott-Typ, der immer so eine Mütze auf...
Ja, genau, ja, doch.
Und der hat so einen Podcast, den gibt's aber, glaube ich, auch bei YouTube als Videovariante, Communication.
Ah, cool. Ein lustiger Typ.
Und wenn man mal einfach, also das ist so ein, quasi das super Beispiel für Biertrinker, also wenn wir jetzt, aber nichtsdestotrotz, manchmal hat man auch Bock auf so richtig flache Witze und da sind schon Kracher dabei. Und da sind dann so Leute wie Thorsten Sträter oder Mia Böse auch so, oder Tom Gerhardt zu Gast, aber eben auch Leute wie irgendwie Mario Basler. Und das ist so ein, ja, teilweise erfährt man wirklich viel über die Leute und auf der anderen Seite kann man wirklich sein eigenes Portfolio an Flachwitzen kann man aufpolieren. Mal eine andere Empfehlung, ja. Ich komme ja immer mit der öffentlich-rechtlichen Keule und irgendwie Wissen und Nachrichten und oder Philosophisches. Heute mal kann ich nur empfehlen.
Ich würde dann vielleicht den Ernst in diesem Podcast so ein bisschen belassen, um nicht ganz so stark abzudriften in die Roséweinlaune. Haha. Und ich finde einen Podcast außergewöhnlich interessant und hilfreich, und das ist Plain English. Das ist ein Podcast, wo in ganz, ganz einfachem Englisch Tages- und Weltgeschehen vermittelt wird und es hilft beim Englischlernen. Also es hat mir sehr, sehr geholfen, mich wieder in dieses Englisch reinzudenken. Es gibt eine fortgeschrittene Version, wo sie dann schneller sprechen, aber in dieser Basisvariante, also die unbezahlte Variante, die es eben überall gibt, hat man den großen Vorteil, dass der Sprecher in einem sehr sauberen, sehr klaren, sehr langsamen Englisch spricht, seinen Wortschatz und eben das ein oder andere Wissenswerte enorm improvisieren, nee, wie heißt es, weiterentwickeln kann.
Also improve, also wäre jetzt das englische Wort für verbessern. Improve,
das hatte ich
im Sinn. Ist ja schon geht's los, also was du für ein Wissen angehäuft hast. Und vielleicht tut dir dann ja auch nochmal die Tagesschau in,
100 Sekunden.
Die Tagesschau ja in einer Variante, die auch in einfacher Sprache, so rum.
Ah, okay.
Das, vielleicht hilft dir das ja auch wirtschaften, dass du das in deine Deutsch
dass ich auch wieder auch Deutsch lerne. Ein
bisschen improven kannst.
Dankeschön, vielen Dank.
Und in diesem Sinne.
Das war eine lebhafte Folge, oder?
Ja. Ja, und ich dachte jetzt, bevor es noch weiter beleidigender wird, machen wir mal einen Haken an die heutige Ausgabe. Wenn es Ihnen gefallen hat, bitte Daumen hoch. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, behalten Sie es für sich. Und sagen es nicht
weiter. Wir sind für jede Anregung dankbar.
Sind wir
unbedingt.
Grundlegend offen und für jede Anregung dankbar. Wir sagen Tschüss und freuen uns auf das nächste Mal.
Auf Wiedersehen.
Einen schönen Sommer.